Hallo und herzlich willkommen zu Kurz und Knapp Fragen und Antworten zum Thema der Bibel. Mein Name ist Willi Zorn und heute soll es um Halloween, Ostereier, Tannenbaum, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmann und Co. KG, all diese Feste und Feiertage gehen, die wir erleben, die vor allem jetzt in dieser Zeit, Herbst und Winter, auf uns zukommen oder schon da waren. Feste, bei denen wir uns fragen sollen als Christen oder bei denen die Fragen entstehen als Christen, wie sollen wir sie begehen, wie sollen wir damit umgehen? Und diese Fragen sind an mich jetzt vermehrt zugekommen. So, wie feiern wir Feste, wie gehen wir als Christen mit Festen um, die einen heidnischen Hintergrund haben oder eben keinen biblischen Hintergrund haben? Wie gehen wir mit Festen um, die eigentlich christlich sind, aber mittlerweile so verweltlicht sind, dass nicht viel von dem Christlichen da übrig geblieben sind? Vor einigen Wochen habe ich ein Video hier auf Kurz und Knapp veröffentlicht, in dem es darum ging, darf sich ein Christ tätowieren lassen? Und das, was ich dort als Grundlage für die Beurteilung dieser Frage gesagt habe und aufgezeigt habe, das können wir ganz genau auch auf diese Frage hier anwenden. Geht man vom Gesetz Mose aus, das, was in dem Gesetz geschrieben ist, vor allem im dritten Buch Mose, ist die Frage sehr offensichtlich, sehr klar und sehr schnell zu beantworten. Der Herr sondert sein Volk ab von den Nationen. Er gebietet ihnen, sich von ihrem Lebenswandel zu heiligen, nicht an diesem Lebenswandel teilzunehmen. Er sagt ihnen, dass sie die Praktiken, die Nationen tun, in keinster Weise ausüben sollen. Die Nationen, die Gott nicht kennen, die Nationen, die Götter und die Götzen anbeten. Das Volk darf und soll diese Praktiken nicht übernehmen und ihnen da in dieser Weise nicht gleich tun. Ich möchte euch einen Abschnitt kurz vorlesen aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 18, die Verse 24 bis 30, Vers gerne nachlesen möchte, das ist der Text. Ich lese es euch vor, da heißt es: Macht euch nicht unrein durch all dies, denn durch all dies haben sich Nationen sich unrein gemacht, die ich vor euch vertrieben habe. Und das Land wurde unrein gemacht. Ich suchte die Schuld an ihnen heim und das Land spie die Bewohner aus. Ihr aber sollt meine Ordnungen, meine Rechtsbestimmungen halten. Und ihr sollt nichts tun vor allem diesen Gräuel, der Einheimische und der Fremde in eurer Mitte als Fremder wohnt. Denn all diese Gräuel haben die Menschen des Landes getan, die vor euch da waren. Und das Land ist unrein gemacht worden, damit das Land euch nicht ausspeit, wenn ihr es unrein macht. Ebenso wie die Nationen ausgespien habe, die vor euch da war. Denn jeder, der etwas von all diesen Gräuel tut, die Person, die es tut, soll ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. Und ihr sollt meine Vorschriften halten, damit ihr keine der gräulichen Bräuche übt, die vor euch geübt worden sind. Ihr sollt euch nicht durch sie unrein machen. Ich bin der Herr, euer Gott. So, das ist nach dem Gesetz. Und das ist die Weisung Gottes, nach dem Gesetz, nach dem alten Bund, nach dem ersten Bund, ist das Gesetz hier offensichtlich. Die Bräuche der Nationen, die Lebensweisen der Nationen sollen nicht übernommen werden und sollen nicht getan werden. Das ist ein Gräuel für Gott. Wir, die wir an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, durch die Gnade den neuen Bund geschenkt bekommen haben, durch das Blut Jesu Christi, die wir an Jesus Christus glauben, sind in, mit und durch Jesus Christus, wir sind freigemacht worden. Wir sind mitgestorben und freigemacht worden von der Macht der Sünde, von ihrer Konsequenz, von dem Fluch und den Folgen, die hier Gott auch anspricht. Wir sind freigemacht worden vom Gesetz selbst, also diesem alten Bund, in dem diese Ordnungen alle uns gegeben worden sind. Wir sind auch freigemacht worden von bestimmten Ordnungen, Satzungen, die auch sagen, welche Feste man feiern oder eben nicht feiern soll. Wir sind aber auch freigemacht worden von allen Elementen dieser Welt. die uns verbieten, nicht zu berühren, nicht zu essen, nicht zu trinken, nicht zu feiern, all diese Dinge. Nach Kolosser Kapitel 2, Vers 20 könnt ihr das gerne nachlesen. In Jesus Christus sind wir diesen Elementen dieser Welt gestorben und sind frei davon. Wir haben die Freiheit in Christus. Und vom Hintergrund dieser Freiheit, die wir in Christus, in Jesus haben, schreibt Paulus zum Beispiel an die Korinther im Kapitel 10, einen sehr, sehr wichtiger Abschnitt. Er schreibt auf dem Hintergrund dieser Freiheit an die Korinther, die in einer sehr heidnischen Gesellschaft gelebt haben. Sie haben in einer sehr gottfeindlichen Gesellschaft gelebt, die in vielen Praktiken, Ritualen und all diesen Festen und Tempelkult, all das war der Kontext von dieser Gemeinde. Und er schreibt gute und wichtige Verse, beantwortet viele Fragen im Umgang in Bezug auf ihr Leben und im Kontext des Evangeliums und gibt eine gute Ausrichtung, eine gute Richtschnur, was es bedeutet, in und durch das Evangelium unter dem neuen Bund zu leben und in dieser Freiheit des Christus zu leben. Kapitel 10 ist ein wichtiger Abschnitt, wie natürlich jeder andere, aber in unserem Kontext ist ein wichtiger Abschnitt. Vers 23 ist hier maßgebend. Er schreibt, alles ist euch erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Maßstab und eine wichtige Richtschnur im Umgang mit der Freiheit in Christus, im Leben unter dem neuen Bund. Letztendlich, wir sind allem gestorben, wir sind dieser Welt gestorben, wir sind all diesen Dingen gestorben, wir sind dem Gesetz gestorben. Das ist, was ich vorhin gesagt habe. Und aus der Konsequenz ergibt sich daraus, es ist uns alles erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Es ist alles uns erlaubt, aber nicht alles erbaut. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Maßstab. Das heißt, wir sind frei, Feste zu feiern und wir sind frei, es zu lassen. Wir sind frei, Ostereier zu färben, wir sind frei, Ostereier zu verstecken, unsere Kinder sie suchen zu lassen, wir sind frei, Tannenbäume zu kaufen, sie aufzustellen, wir sind frei, sie zu schmücken, Lichterketten aufzuhängen, Plätzchen zu backen, wir sind frei, das Fest mit der Familie zu feiern, mit einem leckeren Essen, mit einer bestimmten Traditionsspeise. Wir sind frei, es zu tun, aber wir sind genauso frei, all das zu lassen. Ich sage sogar und ich gehe sogar so weit, wir sind frei, wenn dann irgendwelche Kinder an Halloween da bei uns klingeln und reinkommen und dann sagen, sie wollen irgendwelche Süßigkeiten. Wir sind frei, es ihnen zu geben und wir sind frei, es ihnen nicht zu geben. Auch da, wir haben die Freiheit in Christus. Nun, die Frage ist, wie gehen wir mit dieser ganzen Freiheit um? Wie gehen wir mit dieser Freiheit um, ohne sie zu missbrauchen, und zwar für unser Fleisch? Das ist, was Paulus dann in den nächsten Versen aufzeigt. Und das ist eine gute Richtschnur im Umgang mit dieser Freiheit, die wir haben. Und ich möchte euch da ermutigen, Kapitel 10, Verse 23 bis Kapitel 11, Vers 1, das für euch selbst mal zu studieren und im Gebet das durchzudenken von dem Herrn. So, was bedeutet diese Freiheit und wie gehen wir mit dieser Freiheit um? Ich möchte, weil es eben ein kurz und knapp Video ist und ich bin schon bei 8 Minuten, möchte ich auf ein paar wenige Dinge kurz eingehen und euch da eine kleine Ausrichtung geben, ein paar Aspekte betonen. Das Ziel von allem, was wir tun, und das ist das, was Paulus auch hier meint, ist, das Ziel ist Erbauung, Vers 23. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. So, es geht um die Frage der Nützlichkeit. Was nützt es mir? Und zu was ist es nützlich? Erbaut es mich? In welchem Maße? Erbaut es mich geistlich? Erbaut es mich im Glauben? Stärkt es mich im Glauben? Ja oder nein? Und das ist die erste Frage, die sich man stellen soll bezüglich Dinge, die man tut oder Dinge, die man tut. In den Dingen, in denen wir die Freiheit haben, es zu tun oder es zu lassen. So fragen wir dann nach der Nützlichkeit und die Nützlichkeit ist die Erbauung. Erbaut es mich geistlich? Ja oder nein? Und nicht nur mich, sondern eben auch den anderen. Erbaut es meinen Bruder, meine Schwester auch? Ja oder nein? Das ist ein erstes gutes Kriterium, um zu fragen, ob wir dann gemäß dem Evangelium des neuen Bundes handeln in dieser Freiheit. Das Zweite, was uns als Richtschnur dienen kann zum Hinterfragen unserer Freiheit, ist ab Vers 25 bis 27. Da geht es darum, ich lese vielleicht kurz an, niemand suche das Seine, sondern das Andere. Alles, was ihr auf dem Fleischmarkt kauft, wird esst, ohne es im gewissen Willen zu untersuchen. Denn die Erde ist des Herrn und ihre Fülle, wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr wollt hingehen, es zu essen, alles, was hervorgesetzt wird, ohne es ums gewissen Willen zu untersuchen. Paulus spricht jetzt dann eine Situation, da geht es eben um ein Fest, es geht darum, dass sie es essen sollen, und im Kontext wurde das Essen den Göttern geopfert in den Tempeln, dann wurde das auf dem Markt verkauft und sie haben es gekauft und haben dann in Häusern gegessen, und die Christen haben sich dann immer gefragt, dürfen wir das überhaupt? Das wurde doch bei so einem Fest und bei so einem heidnischen Hintergrund und mit Götzendienst und so weiter wurde es geopfert und gegessen. Dürfen wir das überhaupt essen, ja oder nein? Machen wir uns da eben nicht schuldig an ihrem Götzendienst? Und Paulus, der nächste Rat ist folgendes in dieser Frage. Er sagt, vermeide ein ständiges und ein unnötiges Hinterfragen. Woher kommt es? Was ist das für ein Hintergrund? Und ist da nicht vielleicht und sowieso und hier? Warum? Um nicht permanent dein Gewissen zu brandmarken und dein Gewissen immer permanent in Gefahr zu bringen. Denn alles, was wir nicht aus Gewissen tun, das ist Sünde. Das heißt, unser Gewissen muss rein sein. Wenn wir aber ständig allem hinterhergehen und überlegen, ja, was war das mit diesem Baum nochmal und was hat das mit diesen Kugeln auf sich und mit diesen Eiern und alles, wenn wir alles ständig hinterfragen in dieser Welt, wir werden permanent ein gebrandmarktes Gewissen haben, ein schlechtes Gewissen, wir werden keine Freiheit letztendlich haben, irgendetwas überhaupt zu tun. Wir können nichts mehr einkaufen, wir können nichts mehr essen, weil all das irgendwo einen bösen, schlechten, gottfeindlichen Hintergrund hat. Und Paulus gibt diesen Rat und sagt, hinterfragt das nicht permanent ständig. So, das ist ein zweiter Hinweis, wie wir mit dieser Freiheit umgehen sollen. Den dritten Hinweis finden wir in Versen 28 bis 29, und da heißt es, wenn aber jemand zu euch sagt, dieses Opferfleisch, so esst nicht um jenes Willen, der es anzeigt, um des Gewissens Willen. Ich meine aber nicht das eigene Gewissen, sondern das des anderen. So, Paulus geht jetzt einen Schritt weiter und sagt, okay, also du bist frei und wenn du in deinem Gewissen frei bist und rein bist, kannst du alles machen, essen ist überhaupt kein Problem. Wir sind diesen Dingen gestorben. Dann sagt aber wenn jemand kommt und sagt, hey, ich weiß, das ist Götzenfleisch und ich kenne den Hintergrund und ich weiß, was da getan, und er hat ein Problem damit, also dieser, der das alles erforscht und überlegt hat und beziehungsweise diese Information hat, und er weiß das und hat damit ein schlechtes Gewissen, sagt, das können wir nicht essen, dann sagt Paulus, dann ist es nicht. Und warum soll es nicht essen? Er sagt, mach es nicht, gebrauch nicht deine Freiheit um einen Anstoß für deinen Bruder. Das heißt, wenn du in dieser Situation dann es aber trotzdem ist, weil du sagst, ich bin frei, ich kann es tun, aber eben den anderen Bruder eben zum Anstoß dadurch wirst und sein Gewissen brandmarkst, beziehungsweise vielleicht sogar, dass du verführst, dass er gegen sein Gewissen bestimmte Dinge tut und gegen sein Gewissen handelt, das ist ebenfalls Sünde. Dann sagt Paulus, dann enthalte dich, dann mach es nicht. Das heißt nicht, dass Paulus sagt, tu es nie, mach es gar nicht mehr, sondern sagt, wenn er in seiner Gegenwart, lass es einfach sein. In seiner Gegenwart bring ihn dann, sei nicht für ihn zum Anstoß. Darum geht es. Meide diese Dinge in der Gegenwart derer, für diese ein Anstoß ist. Das bedeutet eben nicht, und das wiederhole ich, dass man selbst in der Freiheit, die man hat, es dann nicht mehr und gar nicht mehr tun soll. Sondern es geht nicht um die Sache an sich selbst, es geht um das Gewissen und auch den Glauben, aus dem heraus man diese Dinge tut. Und dann sagt er eben am Ende diesen herrlichen, wichtigen Satz, denn warum wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt? Er sagt, mein Gewissen ist rein und mein Gewissen kann und soll von niemand anderem beurteilt werden. Ich weiß, was ich in Christus bin und habe. Ich weiß, was ich in Christus gestorben bin und ich habe die Freiheit. Und ein anderer kann mir nicht mir ein schlechtes Gewissen einreden und sagen, aber das darfst du nicht. Das heißt, die Motivation, Dinge nicht zu tun, ist für den anderen zur Erbauung und nicht, ob ich jetzt Freiheit habe oder nicht. Ich habe die Freiheit und ich kann bezüglich meiner Freiheit handeln, wie ich will. Ich kann einen Tannenbaum aufstellen, ich kann ihn schmücken, ich kann dieses Feste feiern. Ich habe diese Freiheit. Wenn es aber dem anderen zum Anstoß ist und bei der Gelegenheit und ich weiß, er wird zu mir kommen, ich lade alle zu mir ein und ich weiß, da sind welche, die werden sich sehr daran stoßen, dann lasse ich das lieber sein. Aber wenn ich das mit meiner Familie mache und für sie ist das überhaupt kein Anstoß, sie freuen sich im Gegenteil daran, dann kann ich diese Freiheit machen und lasse mir diese Freiheit von niemand anderem eben beurteilen. So, das ist ein sehr wichtiger ein Richtwert, den Paulus hier gibt. Jetzt geht man noch einen Schritt weiter. Woher weiß ich aber, dass ich ein reines Gewissen und ein freies Gewissen in Christus habe? Vielleicht kann man sich ja das Ganze einreden und sagen, ja, für mich, das ist ja okay. Das ist jetzt sehr wichtig. Woher weiß ich, dass ich wirklich in Übereinstimmung mit dem Evangelium, mit der Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, mit der Übereinstimmung mit dem im neuen Bund in der Freiheit lebe und wirklich ein reines Gewissen habe und es nicht abgestumpft habe, so dass es überhaupt nicht reagiert, wenn bestimmte Dinge stattfinden. Das ist jetzt wirklich sehr entscheidend. Wie kann ich das beurteilen? Ob ich wirklich ein freies, reines Gewissen habe? Paulus gibt uns ab den nächsten Versen ein paar Punkte, an denen wir uns da entlang handeln können. Er sagt zum Beispiel, Vers 30, wenn ich aber mit Danksagung teilnehme, warum werde ich dann geschmäht für das, wovor ich Dank sage? Das erste Kriterium ist, kann ich Gott dafür Danke sagen? Das ist wie das Gleiche wie bei der Tätowierung oder überhaupt allen Dingen, die wir geistlich prüfen. Wenn wir bestimmte Dinge tun und uns fragen, haben wir da ein reines Gewissen, handeln wir Gott gegenüber in Übereinstimmung mit seinem Wesen, dann fragen wir uns als Kinder Gottes, haben wir Freiheit, indem wir danken? Können wir ihm dafür danken? Und wenn wir danken, der Geist Gottes werden, wir merken eigentlich, wir können gar nicht ihm danken, weil wir keinen Frieden da im Herzen haben. Dann merken wir, dann handeln wir gegen unser Gewissen, dann sündigen wir. Das erste Prüfkriterium ist also, sind wir in der Lage, Gott für bestimmte Dinge zu danken? Für ein Fest, für die Art, wie wir es begehen, für die Art, was wir darin machen, für die Art, was wir da essen, wie wir es schmücken und so weiter. Können wir ihm dafür Danke sagen? Ja oder nein? Das ist das Erste. Das Zweite ist es, für wen und warum machen wir es? Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist das Nächste. Wir danken Gott dafür und können wir sagen, ich verherrliche Gott, ich mache das zu Gottes Ehre und nicht zu meinem eigenen Befriedigung meines Fleisches. Das heißt, geht es hier um mich oder um Gott? Verherrliche ich Gott durch das, was ich tue? Die Schrift sagt nämlich, alles, was wir tun, schaut mal, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt, machen wir meistens an diesen Festen, oder sonst etwas tut, spielt keine Rolle, was auch immer wir tun. Egal, was wir dann feiern, machen, handeln, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist das. Kann ich das, was ich begehe, kann ich in der Art und Weise, wie ich ein Fest begehe, feiere, kann ich sagen, das mache ich zur Ehre Gottes, das mache ich für ihn. Wenn ja, wenn du ihm dafür Danke sagen kannst und ihm dafür die Ehre geben kannst, dann kannst du sagen, dann mache ich das aus meinem reinen Gewissen. Denn das Gewissen wird geprüft durch den Heiligen Geist. Das Gewissen ist nicht der Heilige Geist, aber es wird geprüft durch den Heiligen Geist. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das sagen können. Ich mache es für den Herrn. In den nächsten Versen sagt er uns und gibt uns zwei Vorbilder. Er sagt zu einem, nehmt mich als Beispiel und nehmt mich als Beispiel, der ich wiederum Christus als Beispiel genommen habe. Ich lese euch vor, Vers 32, seid unanstößig, seid wohl für Juden als für die Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Also überlegt ihr, wie ihr handelt, damit ihr keinem, sowohl Gläubige wie Ungläubige, Juden wie Heiden und auch für die Gemeinde, für die Christen, dass ihr da kein Anstoß seid in der Art und Weise, wie ihr lebt. Und dann sagt er, Vers 33, wie auch ich in allen Dingen allen zu Gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, dass sie gerettet werden. Darum das. Was ist die Motivation für das, was du tust? Und das ist so entscheidend. Warum tust du das, was du tust? Geht es letztendlich um dich? Ja, aber ich habe Anspruch, aber mir gefällt es, aber ich habe schon so immer, aber wie ich. Und ich, mir gefällt das und ich. Oder geht es darum, und das ist das Anliegen des Christus, um Menschen zu retten, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Und das ist, wo wir genauso prüfen können von unserem Gewissen. Sind wir da rein im Gewissen? Ist das, was ist unsere Motivation für das, was wir tun oder lassen? Warum tun wir das, was wir tun? Und dann Kapitel 11, Vers 1 gehört mit dazu, das ist so wichtig, da heißt es, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Da ist Paulus für uns ein wirklich gutes Vorbild. Schaut mal, Paulus war den Juden ein Jude und ein Heide ein Heide. Er hatte kein Gesetz, das ihm verbietet, für ein Jude zu sein. Er hatte kein Problem gehabt, unter den Juden die Dinge zu tun, sich die Haare zu scheren und Opfer darzubringen. Er hatte damit kein Problem gehabt, als Christ, der frei ist davon, diese Dinge zu tun. Er hat aber genauso die Freiheit gehabt, unter den Heiden zu leben und nicht nach dem Gesetz, ohne ein Gesetz zu sein und all das zu tun, was die Heiden auch getan haben. Er hatte kein Problem bei den Juden, nach den jüdischen Dingen Festen und Geboten zu leben, bei den Heiden nach den heidnischen Festen angeboten. Aber das bedeutet nicht, dass er ohne dass ein Gesetz war. Paulus sagt, er hatte ein Gesetz und er hat ein Gesetz und zwar ein Gesetz des Christus. Er war unter einem Gesetz, aber das ist das Gesetz des Christus. 1. Korinther 9, ab Vers 19 könnt ihr diese Wahrheit, herrliche Wahrheit nachlesen. Er sagt, ich bin frei, dem Jude ein Jude zu sein, dem Heide ein Heide zu sein. Ich bin frei, Weihnachten zu feiern und Ostern zu feiern, aber ich bin genauso frei, es nicht zu tun, je nachdem, in welchem Kontext ich mich befinde. Ich lebe nach dem Gesetz des Christus und das Gesetz des Christus hat uns frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist eine herrliche Wahrheit. So, Paulus nahm Christus als Vorbild und was hat Christus getan? Schaut mal, der über allem steht. Er wurde Mensch und hat und in der menschlichen Gestalt des Fleisches unter das Gesetz gekommen und hat in allem das Gesetz gehalten, obwohl er es nicht müsste, obwohl er frei ist davon. Er steht über dem Gesetz, denn er ist der Herr des Sabbats, er ist der Herr des Gesetzes. So, und obwohl Jesus es nicht halten müsste, er hat es getan. Er hat die Freiheit. Er hat die Freiheit, es zu tun. Er hat die Freiheit, es zu lassen. Er hat es aber getan. Warum? Damit wir gerettet werden. Für uns, damit wir nicht verloren gehen. Er kam und hat mit den Juden ihre Feste gefeiert. Er hat ihre Bräuche gefeiert, ihre Reinheitsgebote gehalten. Er hatte die Freiheit gehabt, das zu tun. Und er hatte die Freiheit, das gehabt, nicht zu tun. Wenn es nicht möglich war, nicht notwendig war, dann haben sie sich eben nicht die Hände gewaschen. Dann haben sie direkt vom Kornfeld in die Ähren gepflückt. Und das war ein Ärgernis für die Juden. Und er hatte die Freiheit, weil er über diesen Dingen stand. Das ist so wichtig, liebe Geschwister. Ein paar Kriterien zur Beurteilung dieser Freiheit, die wir in Christus haben. Jetzt möchte ich noch 1, 2, 3 Punkte nehmen und heute ist etwas längeres Video. Aber 1, 2, 3 Punkte, lass mich noch ganz kurz etwas sagen, was wir bedenken sollen. Wenn wir die Feste begehen und wenn sie feiern, zumindest gehe ich das jetzt von mir und von meiner Familie und von der Gemeinde, in der ich dienen darf. Wir feiern nicht das, was die Welt feiert. Auch wenn die Welt Ostern feiert, ich feiere nicht das Ostern, was die Welt feiert. Wenn die Welt Weihnachten feiert und Christmas, ich feiere nicht das Weihnachten, was die Welt feiert. Ich feiere ein anderes Weihnachten, ich feiere ein anderes Erntedankfest, ich feiere ein anderes Ostern. Ich habe ein anderes Anliegen und die Bedeutung, es ist eine andere. Auch wenn es auf die gleiche Zeit fallen mag, auch wenn sie zur gleichen Zeit in die Dekoration da und all das, ich feiere ein anderes Fest. Und deswegen, nur weil sie es feiern, bedeutet es nicht, dass ich es nicht feiern darf, sondern ich mache aus einer anderen Motivation das und ich verbinde das mit anderen Dingen, mit denen sie das verbinden. Nur als Beispiel, wenn wir einen Tannenbaum aufstellen, ja, wir stellen einen Tannenbaum, wir haben damit kein Problem, ich habe die Freiheit in Christus, dann stellen wir darum einen Tannenbaum, weil es ein Bild auch für das Leben ist, darum einen Tannenbaum, weil er immer grün ist. Und dieses, das heißt, es ist immer ein Leben, für immer grün. Und dieser Baum repräsentiert Christus. Er ist der Baum des Lebens, im Garten Eden von Anfang an. Ich sage nicht, dass es ein Tannenbaum war, nicht, dass wir das mir herzählen, sondern es geht um ein Bild, über ein Symbol. Und so, das ist ein Baum des Lebens. Genauso wie die Kugeln die Welt repräsentieren. Die Welt, in die Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um sie zu retten. Die Lichter oder die Kerzen, das Licht dieser Welt, das er in diese Welt gebracht hat. Und dann wiederum wir Licht in dieser Welt sein sollen. Der Kranz, der mit den vier Kerzen, der die Adventszeit symbolisiert, das Warten auf den Christus. Er ist schon gekommen, wir warten auf sein Zweites, auf seine Wiederkunft und so weiter. Ich verbinde mit diesen Dingen anderes als das, was die Welt verbindet. Und in der Freiheit, diese Dinge so zu interpretieren, in dieser Freiheit, diese Dinge so zu gebrauchen, in der Freiheit kann ich sie mit Dank genießen, ich kann sie mit Freude genießen und zwar zur Ehre Gottes genießen. Das ist, womit ich verbinde. Ich verbinde das mit Christus und ich habe die Freiheit in Christus, im Glauben, Gott in diesen Dingen zu ehren und diese Feste zu seiner Ehre auch zu begehen. Und das habe ich vom Herzen vor, das zu seiner Ehre zu begehen. Ich danke ihm für sein Kommen in diese Welt. Ich danke ihm für die Rettung in seinem Sohn, für die Fleischwerdung, mich dadurch frei zu kaufen von all diesen Dingen, die mir den Tod bringen. Ich gebe Gott und seinem Sohn in all diesen Festen Ehre und Dank und Anbetung. Und zum Schluss möchte ich sagen, und ich lasse mir diese Freiheit von niemand nehmen, auch wenn sie von vielen gern belauert wird, so wie Paulus im Galaterbrief ist, von falschen Brüdern, die gern diese Freiheit, die wir in Christus haben, belauern, um uns wieder unter das Joch der Sklaverei zurückzubringen und sagen, aber das darfst du nicht, aber das musst du, das lasse ich nicht zu. In dieser Ausgewogenheit, und ich hoffe, ihr habt sie verstanden, von dem, was das Gesetz sagt, wovon wir befreit sind, in welcher Freiheit wir leben und wie wir mit dieser Freiheit umgehen, ist ein weiteres Beispiel, jetzt nicht nur bezüglich der Tätowierung, sondern auch im Umgang mit zum Beispiel den Festen und Feiertagen, die jetzt auf uns zukommen. Jesus segne euch durch den Heiligen Geist, bestätige es in euren Herzen und schenke euch diese Gewissheit und Freiheit, damit mir Freude, Dank und Ehre diese Zeit begehen könnt. Alles gut und alles Gute. Gottes Segen euch. Macht's gut.